Staat, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich
meine
willkommen.
Damen und Herren, nochmal.
Ja.
Damen und Herren, sag mal, wir sind doch hier nicht im ZDF.
Doch, im willkommen zum Podcast Fernsehgarten.
Ja.
Staat, Sex, Amen. Heute zu einer neuen Folge mit Imre Grimm. Hallo Imre.
Hallo.
Und mein Name ist Christian Tetz. Ja, wir sehen uns, wir hören uns, wir begrüßen Sie und euch, wie gesagt, zur neuen Folge. Und zu Beginn, das hat sich ja mittlerweile eingespielt, Imre, haben wir uns wieder gegenseitig eine Nachricht, eine Meldung mitgebracht.
Ein Geschenk, muss man sagen.
Ein Geschenk. Das stimmt.
Ja.
Ja, möchtest du, dass ich anfange?
Geht, bitte, ja, ich bin gespannt.
Okay, du hast mir ja, eine Nachricht mitgebracht. Genau, es gibt und zwar habe ich gefunden, dass es in den USA gibt es jetzt seit einiger Zeit in der Pandemie Online-Gerichtsverfahren eines Bezirksrichters. Der gute Mensch heißt Jeffrey Middleton. Das ist in Michigan. Also Jeffrey Middleton ist nicht in Michigan, sondern also das ganze Spiel in Michigan. Er ist Richter in Michigan. Und jedenfalls kann man diesen Online-Verfahren beiwohnen oder sich auch hinterher noch auf YouTube angucken. Und da gab es wohl schon so ein paar lustige Szenen. Also zum Beispiel hatte ein Angeklagter, war ohne Versicherung und ohne gültigen Führerschein Auto gefahren und hatte sich dann zu seinem eigenen Online-Verfahren zugeschaltet, vom Fahrersitz seines Autos.
Ja, sehr gut. Gut
gemacht. Das war richtig gut.
Clever.
Und jetzt, sehr clever. Und jetzt lief das Verfahren gegen einen, der hatte sich unter dem Zoom-Namen Buttfucker 3000.
darf man das hier sagen? Doch, das wird nicht überpiepst, oder? Doch, das.
Nein, wir lassen es einfach mal englisch stehen.
Ja,
doch,
ja, ja.
Buttfucker darf man sagen. Ich würde sagen, wir übersetzen es jetzt nicht.
Also Bier.
Bier, Budweiser.
Ja, genau.
Bier,
ja.
Budweiser 3000. Und da hat der Richter gesagt, also ob er jetzt noch alle Kerzen auf der Torte hat, das ist hier eine Gerichtsverhandlung. Und er soll jetzt bitte mal den Namen ändern. Und das hat er dann wohl auch gemacht, der Angeklagte, und hat dann also wirklich verschämt zugegeben, es sei alles nicht so, wie er denke, und das sei seine Schwester gewesen.
Ah.
Die habe diesen Zoom-Namen da eingegeben, und er war wirklich total beschämt, der Angeklagte, und der Richter hatte nochmal gesagt, schönen Gruß an ihre Schwester. Habe ihn jetzt beinahe wegen Missachtung des Gerichts ins Gefängnis gebracht. Also man müsse aufpassen, welche Zoom-Namen man da vergibt.
Und so, das war meine Geschichte. Genannt? Wie hat er sich denn dann genannt? Das will man doch jetzt wissen.
Ach so, naja, dann hat er seinen klaren Namen natürlich eingegeben.
Cocksucker 2000 oder was?
Ja. Ja, Buttfucker 3001.
Ja, sehr gut, gut gemacht. Das war deine Meldung. Ja, vielen Dank. Eine sehr schöne Meldung. Komischerweise habe ich auch eine aus dem Bereich Kriminellen von ein bisschen doofen Halbkriminellen. Und zwar kommt meine aus Japan. Es gibt dort einen Mann, der hat, gleich, er ist von der Polizei festgenommen worden, weil er Beziehungen zu 35 Frauen gleichzeitig unterhalten hat. Ich weiß nicht genau, worin da der Straftatbestand besteht, aber ich glaube, es ging um Betrug, denn er hat angegeben, sein Motiv für diese vielen, vielen Partnerschaften sei, er möchte viele Geburtstagsgeschenke bekommen. Er möchte ganz viele Geburtstagsgeschenke bekommen und hat jeder dieser Frauen glaubhaft versichert, sie sei die einzige in seinem Leben und er freue sich darauf, mit ihr alt zu werden.
Und, ach, wie schön.
Ist doch toll, oder? Der hat Frauen hat dann Verdacht geschöpft, als er sie nämlich beim zweiten Date so in größter Selbstverständlichkeit versucht hat zu küssen. Offenbar in der Annahme, er sei mit dieser einen jetzt schon länger sozusagen liiert, ist dummerweise aber die falsche gewesen. Da kannst du so als Gruppengalan kannst du halt schon mal in Tüdel kommen, so.
Absolut.
Und, was mich fasziniert hat, ist, dass die Ausbeute jämmerlich war. Er hat also von all diesen Frauen nur Geschenke im Wert von 760 Euro gekriegt, also 21 Euro pro Frau. Die knausern die Damen, ne? Haben also eher Socken verschenkt als Uhren offensichtlich. Also mir hat das gut gefallen. Allerdings ist er, glaube ich, auch einem Denkfehler erlegen, weil es ist ja ein Nullsummenspiel. Wenn du 35 Freundinnen hast Und für jede, da hast du 10 Tage, rechnerisch 10 Tage Zeit im Jahr. Also eine Netflix-Serie, ein großer Streit mit Versöhnung und ein Wochenende irgendwo in Las Vegas. Ja. Das schaffst du. In manchen monogamen Beziehungen ist das ja auch nicht viel mehr, was man gemeinsam unternimmt.
Absolut, ja.
Und
da bleibt meistens ja sogar die Versöhnung aus.
Siehste. Und er muss ja auch 35 Frauen dann beschenken. Also das ist ja ein totaler Quatsch. Mit anderen Worten, das ist schiefgegangen, der Plan, sich in den Reichtum zu
Aber denken. Imre, weißt du, ob der, hat er jetzt sozusagen immer sein wirkliches Geburtsdatum angegeben und hat dann gehofft, dass er von 35 Frauen an dem Tag Geschenke kriegt? Oder hat er 35 verschiedene Geburtstage?
35 verschiedene. Er hat also der eine Frau erzählt, der hat am 22. Februar Geburtstag. Mhm. In Wahrheit ist es aber der 13. November. Ne?
Ja.
Mir ist das ja auch so. Ich habe am 8. Mai Geburtstag.
Das ist ja gar nicht lange her, Imre.
Und am 27. Juli.
Auch.
Und am 2. September. Ja, du kannst mich gerne also sozusagen mehrfach beschenken.
Das ist ja gut. Aber du hast jetzt, also das heißt, du hast, ja, das ist ja nicht lange her. Da kann ist ich ja noch, lange, also, ja. Also ja. Ich habe dir natürlich gratuliert am 8. Mai. Natürlich. Aber ich möchte es hier gerne nochmal in aller Form, weil im Podcast habe ich dir noch nie zum Geburtstag gratuliert.
So, dann kommen wir zu unserem ersten Thema.
Nachträglich.
Vielen Dank.
Was hast du denn geschenkt gekriegt von deinen 35 Frauen?
Von meinen 35 Frauen habe ich eine, also das mit Abstand, ja, wie soll ich sagen, also abgesehen von den Geschenken der Kinder war das Schönste und auch Originellste war ein Blumenstrauß. Das klingt jetzt erstmal nicht so originell, aber der war aus Lego. Es gibt ein wunderschönes Lego-Set mit Blumen, die wirklich täuschend, also jetzt nicht naturecht, aber da sind Löwenmäulchen, Lavendel ist dabei, Margerite und das sieht und altrosafarbene Rosen und das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Die haben das ganz toll gestaltet. Die Rosenblätter sind im wahren Lego-Leben Automotorhauben. Und das, also so kleine für kleine Lego-Autos. Das ist wirklich sehr, sehr schön, das Ding.
Das ist wirklich sehr schön. Und das ist ja für einen Lego-Zentriker wie dich genau das richtige ein Geschenk. Ne?
Ja, sagt der Mann, der das TC-Mal-System erfunden hat. Genau.
Ja, bitte.
Christian, Thema Nummer 1. Apropos Leidenschaft.
Oh, jetzt bin ich gespannt, welches Thema jetzt kommt.
Es geht um Annalena Baerbock. Annalena Baerbock, die Lichtgestalt der deutschen Politik.
Ja.
Die Erlöserin, muss man sagen. Die auch dem alten Motto folgt, die nächste Kanzlerin muss Hannoveranerin sein. Das hat ja schon mal ganz prima geklappt. Und ich finde es erstaunlich, wie Medien gerade in den Staub fallen vor Annalena Baerbock. Allerdings nicht ganz so offensiv wie damals bei Gutenberg oder Scholz, St. Martin, also die ja auch alle so einen Hype erlebt haben. Die Frage ist ja, also Stern View hat geschrieben, erfrischend anders, Annalena Baerbock. Das klingt wie eine Limo, weißt du, so Mate Maracuja oder so. Und der Spiegel schreibt die Frau für alle Fälle. Und ich habe ja immer, also ich bin ja immer vorsichtig bei vorzeitiger Heiligsprechung sozusagen. Aber Annalena Baerbock ist, also wie gesagt, also seit solche Medien Karl Theodor zu Gutenberg fest für den nächsten Kanzler gehalten haben, muss man aufpassen. Und ich frage mich, ob Annalena Baerbock auch so ein Schulz-Zug-Desaster erlebt oder ob sich das stabil hält bis September, weil die Wechselstimmung einfach größer ist als damals, 2017.
Das ist ja der Vergleich, der immer gezogen wird jetzt, ne, zu Martin Schulz und seiner, ich glaube, er hat bei dem SPD-Parteitag, glaube ich, 111%, glaube ich, gekriegt der Stimmen.
111%.
Mindestens, ne?
Sicher. Mhm.
Es waren aber mindestens 100%.
Mindestens.
Und er hat dann, ja, wir erinnern uns, ein riesiges Umfragehoch. Eigentlich war er schon Kanzler und ist dann elend abgestürzt bis hin zur Nichtbedeutung, ist jetzt heute sozusagen auf einem
Hausmeister in einer Grundschule in Baden-Württemberg, glaube ich.
Das ist ja auch ein sehr ehrenwerter Beruf, muss man
absolut
sagen.
Keine Frage. Immer,
also der wichtigste, wer erinnert sich nicht gerne an die Hausmeister und Hausmeisterinnen
Hausmeisterinnen habe ich noch nicht erlebt. Nee.
Seiner Grundschule oder überhaupt seiner Schule. Das sind ja auch, ich finde, da müsste man was drüber machen. In irgendeiner Art und Weise, weil das ist eine unglaublich wichtige Bezugsperson. Ja, vielleicht ist manchmal sogar noch mit Hund.
Ich erinnere mich
noch Schulhund.
An das Damen-Gambit, in dem ja auch der Hausmeister derjenige war, der ihr das Schachspiel beigebracht hat. Im Keller.
Im Keller, ja.
So ist absolut. Es. Aber ja. Wir schwiffen ab, Herr Tilz.
Wo waren wir denn?
Annalena Baerbock, also nicht bei der Hausmeisterin sozusagen.
Ach so, was Martin Schulz, nee, der ist jetzt ja Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Was ja, man so ja, als ja. ehemaliger Spitzenkandidat in so einer Partei dann wird. Also man wird dann wobei meistens ja, man wird ja meistens jetzt, vor, früher wurde man Bundespräsident, ne, wenn man dann sozusagen durch war mit seiner politischen Karriere, oder man wird halt Stiftungsvorsitzender.
Wobei das auch nur so eine Art Hausmeister der Friedrich-Ebert-Stiftung ist wahrscheinlich, ne?
Also, nein.
Nein. Christian, also, Annalena Baerbock aber, hat...
Ja, nee, ich wollte noch ganz kurz, entschuldige, um jetzt ja, wirklich nochmal zum Thema zu kommen. Ich glaube aber ein großer Unterschied ist, Martin Schulz ist ja damals aus Brüssel gekommen, hatte eigentlich in der Bundespolitik überhaupt keine Erfahrung, hatte auch innerhalb der Partei eigentlich kaum Netzwerke und Unterstützer, ist dann natürlich erstmal auf dieser Umfrage-Erfolgswelle gesegelt und dann fanden ihn natürlich alle gut. Aber in dem Moment, in dem er fallen gelassen wurde, ist er auch ohne Halt gestürzt. Bei Annalena Baerbock ist das ja anders. Die ist seit vielen, vielen Jahren in der Landespolitik zunächst mal aktiv und in der Bundespartei aktiv und hat, wie man ja so liest und hört, also ein unglaublich gutes Netzwerk, reißfeste Beziehungen und ist da, glaube ich, gegen so einen Absturz gefeit. Aber man muss natürlich fragen, wie ist das, wie du sagst, wie ist das mit diesen Umfragehochs kurz oder mittelfristig vor der Wahl? Was bleibt dann übrig im Herbst?
Also die hat ja schon mal den großen Unterschied, dass sie so eine ganz andere Ausstrahlung hat als Schulz. Und ich glaube, also die wirkt ja pragmatisch bis zur Selbstentleibung praktisch. Für mich wirkt die immer so ein bisschen so, als hätte sie gerade ihre Schwiegermutter zur Dialyse gefahren und geht jetzt los, um in irgendeiner Firma 40% der Mitarbeiter rauszuschmeißen. So ein Typ ist sie, die einfach... Habeck hat im Vergleich immer so ein bisschen ausgesehen wie so ein kleiner Seehund, finde ich, den man irgendwie zurückschieben muss. Also der irgendwie aus Versehen an Land geraten ist und der irgendwie, also jetzt nicht vom Körper her, aber so emotionaler Seehund. So, ne? Also als ob der irgendwann mal versehentlich durch eine falsche Tür geschwommen ist sozusagen. Und Baerbock wirkt, als ob die Tür nicht nur absichtlich volle Pulle durchschritten hat, sondern vorher noch selbst das Schloss aufgeschossen. Also die will das. Mhm. Und die hat einen ganz anderen Drive. Ich finde allerdings die Bezeichnung erfrischend anders vollkommen falsch von View. Ich finde, die wirkt einfach erfrischend normal. Die wirkt halt wie ein echter Mensch. Also jemand, der auch mal ein Schulbrot macht und der nicht nur sagt, er macht auch mal ein Schulbrot oder wie Friedrich Merz sich dafür feiern lässt, dass er, oder Röttgen war das damals,
Röttgen der war sich das, dafür ja.
feiern lässt, dass er im Garten auch mal das Laub zusammenhakt. Ja. Mit Fotos, die aussehen, als ob der die Hake gerade aus dem Baumarkt geholt hat und das gerade noch das Preisschild abgemacht hat.
Man das, stellt sich den Moment vor, wo der Fotograf sagt, Entschuldigung, Herr Röttgen, aber Sie müssen den andersrum halten.
Andersrum, ne? Genau. Ja, genau. Nee, nicht genau. Nicht den Sand. Das Laub hakt man damit. Ach so, das Laub.
Alles also, ja.
Also, da ist sie doch einfach so ein ganz anderer Typ und die möchte das, die will das, die ist gut ausgebildet, die hat da Drive und ich habe auch das Gefühl, dass sie gegen solche Abstürze tatsächlich ein ganz anderes Sicherheitsnetz mitbringt. Aber natürlich ist das auch wieder ein Medienproblem, dass jetzt das Feiern doch relativ exzessiv ausfällt. Ich glaube aber, dass das etwas bescheidener ist aus den Lehren, die wir so hatten mit Gutenberg und mit Schulz. Und das ist Scholz. Jetzt siehst du, guck mal, aus Versehen haben wir den SPD-Kanzlerkandidaten jetzt auch noch erwähnt.
Ach, haben die einen?
Ja, die haben auch einen. Ja, der will auch Kanzler werden.
Ah.
Ja, hat er gesagt. Sie haben ihm auch so Armbewegungen beigebracht, damit die Reden etwas dynamischer wirken. Mhm. Ich fand das aber eher aus wie so ein Flughafenmännchen. Also beim, weißt du, wenn die so eine Boeing irgendwie einparken, dann
ja,
das
ja.
So sieht er immer aus, wenn er spricht. Und das kommt für mich, ich weiß nicht, kommt das nicht rüber. Das ist so ein bisschen der lebende Nachweis für die Personalnot in der deutschen Sozialdemokratie. Das ist Scholz. Und das
es ist ja
tut einem fast ein bisschen leid.
Ja, es ist ja, ich meine, es ist ja wirklich bezeichnend, dass die CDU jetzt mit ihrem Umfragetief nach dem ganzen Streit Söder-Laschet und der Entscheidung für Laschet, davon kann die SPD ja überhaupt nicht profitieren.
Gar nicht.
Und auch die Dinge, die sie jetzt umgesetzt haben in der Großen Koalition, es ist ja nicht so, dass sie da irgendwie so ein erfolgloser Juniorpartner sind, sondern sie haben ja schon wichtige Projekte auf den Weg gebracht in der Großen Koalition, aber trotzdem, also das zahlt überhaupt nicht ein. Ja. Aber was ich interessant fand, Imre, als du eben sagtest, Annalena Baerbock ist auch eine, wie sagtest du, normaler Mensch, der auch mal Brote schmiert. Das ist ja so ein Punkt, der ihr vorgeworfen wird, die Kritiker äußern, sie hat ja zwei Kinder. Kann man das vereinbaren? Darf man Spitzenpolitikerin sein und gleichzeitig Mutter?
Was ist das für eine Frage? Irrsinnige... Die Frage stellst du nicht ernsthaft jetzt.
Nein, natürlich nicht.
Wer stellt denn bei Männern die Frage, kommen die damit klar, dass sie zwei Kinder haben? Wer sagt denn zu Merz, der auch Kinder hat, oder zu Olaf Scholz hat, glaube ich, auch eine
Kinder? Nee, der hat keine Kinder.
Hat keine Kinder, ja, okay.
Das ist aber ja spannend.
Schulz hatte auch Kinder. Ja. Es spielt keine Rolle, ob Männer Kinder haben oder nicht. Und bei Annalena Baerbock fällt Teilen des Landes nichts Besseres ein, als sofort zu fragen, ob man das unter eine Decke kriegt. Das kann nicht wahr sein.
Man kann es ja sogar umdrehen. Also auch die, da spielt auch rein, also dieser andere Vorwurf, der gegen sie ja immer kommt, dass sie keine Regierungserfahrung hat. Da kann man natürlich das auch mal nett umdrehen und sagen, na ja, also ich meine, es gibt genug Politikerinnen und Politiker der letzten Jahre, die viel Regierungserfahrung hatten. Mhm. Aber haben sie es deswegen gut gemacht?
Nee.
Also keine Familienerfahrung. Ohne jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen, natürlich. Aber das ist ja kein Kriterium, dass man sagt, ja, der war schon 15 Jahre Bundesminister, also ist er automatisch ein guter Kanzler oder eine gute Kanzlerin oder ein guter Minister auf Bundesebene oder so. Das ist doch Quatsch.
Oder umgekehrt, jemand hat keine Kinder und kann deshalb keine gute Familienpolitik machen, oder er hat Kinder und hat deshalb nur noch Familienpolitik im Kopf. Das ist alles so kurz gedacht.
Es ist ja bezeichnend, dass im Moment drei der wichtigsten Politikerinnen und Politiker dieser Zeit, die uns durch die Pandemie geführt haben und noch führen, Angela Merkel, Jens Spahn und Olaf Scholz, alle drei keine Kinder haben.
Von 15 Ministern haben 6 im Moment keine Kinder. Es ist das kinderloseste Kabinett seit Menschengedenken. Ich warne aber vor dem Rückschluss, dass deshalb Familienpolitik nicht so richtig stattfindet. Das ist totaler Quatsch.
Nein, ja.
Es war die kinderlose Familienministerin Antje Huber, die 1980 das Mutterschaftsgeld eingeführt hat. Und es war die damals noch kinderlose Claudia Nolte, die 96 den Rechtsanspruch für einen Kita-Platz für 3- bis 6-Jährige eingeführt hat. Mhm. Das heißt, es ist nicht dieser Rückschluss, wer keine Kinder hat, kann keine vernünftige Familienpolitik machen. Man kann über die Familienpolitik jetzt gerade in der Corona-Zeit alles Kritische sagen, was man nur möchte. Es ist alles richtig. Aber ich glaube, die Ursache liegt nicht darin, dass Teile des Kabinetts keine Kinder haben oder zu viel Kinder haben oder zu wenig Kinder haben oder was auch immer, sondern die liegt einfach in der Priorisierung. Das ist ein Riesenproblem und es ist verheerend und es ist alles schrecklich, aber ich glaube, es ist nicht darauf zurückzuführen, dass sie keine Kinder haben, sondern nur, dass Kinder unabhängig von der Zahl der Kinder bei den Kabinettsmitgliedern einfach keine Lobby haben. Und das hat nichts damit zu tun, ob die Familienministerin kinderlos ist oder nicht oder die künftige Kanzlerin 2 Kinder hat oder 17 Kinder hat, sondern es ist einfach insgesamt schwierig mit Kindern in diesem Land und das war auch schon immer so und ich habe die Befürchtung, dass das auch nicht viel einfacher werden wird nach Corona.
Es ist eine
Schande. Es ist tatsächlich eine Schande. Allein das Wort Aufholprogramm, jetzt gestattet wird, das induziert so, dass es um eine selbstverschuldete Lücke geht, dass man diese Gefäße jetzt füllen muss, um sie fit für den Arbeitsmarkt zu machen und so Aufholprogramm, um Bildungslücken zu schließen. Was ist eigentlich mit Erlebnislücken? Was ist mit dem ersten Kuss bei der Klammerblues-Party? Was ist mit den Klassenfahrten, die ausgefallen sind, mit den Selbstfindungszeiträumen, die Kinder und Jugendliche auch brauchen? Und stattdessen feiern sie sich für 2 Milliarden in die Nachhilfe. Nachhilfe ist das Einzige, was einfällt, wenn es darum geht, wie man die Kinder, die eine Riesenlast in dieser Pandemie tragen, wie man die wieder auf die Kette kriegt und wie man das ausgleicht, was man ihnen zugemutet hat in all dieser Zeit. Als Letzte geimpft, als Längste eingeschränkt, sozusagen, die haben ihr halbes Leben zum Teil unter Pandemiebedingungen verlebt. Und das Einzige, was ihnen einfällt, ist, 2 Milliarden in die Nachhilfe und 9 Milliarden in die Lufthansa zu stecken. Ich könnte mich stundenlang darüber aufregen, aber es führt ja total weit weg von Annalena Baerbock.
Ja, und aber um das kurz noch zu sagen, jetzt nachdem, wie du richtig ja beschreibst, den Kindern so viel zugemutet wird, wird jetzt Druck aufgebaut. Also jetzt müsst ihr aufholen. Wahnsinn, oder? Jetzt müsst ihr aufholen.
Ist ein Wahnsinn. Das ist so ein neoliberales Denken. Das ist so ein Selbstoptimierungswahn, statt dass man jetzt mal eben locker lässt und sagt, okay, es muss jetzt nicht noch die letzte Prüfung geschrieben werden. Es muss jetzt nicht noch der letzte Inhalt nachgeholt werden. Statt zu sagen, ihr habt euch auch Erholung und Freizeit und alles verdient, jetzt gerade und mit euren Freunden euch wieder treffen zu können eines Tages. Stattdessen kappst du ihnen die Ferien und schlägst vor, dass sie jetzt Nachhilfe machen. In irgendwelchen Bildungscamps und was weiß denn ich. Es ist ein Wahnsinn. Kinder bestehen nicht nur aus Bildung und Kinder sind nicht nur Schülerinnen und Schüler. Kinder sind auch Schülerinnen und Schüler, aber eben nicht nur.
Und man kann das ja auch gut beobachten bei den Erwachsenen. Also da wird jetzt ja auch nicht gesagt, oh, jetzt wenn wir dann demnächst vielleicht wieder ein halbwegs normales Leben führen können, dann müsst ihr aber alle eure Zeit nachholen, die ihr jetzt vielleicht beim Homeoffice irgendwie verpeilt habt oder so, sondern die Erwachsenen reden darüber, dass sie jetzt endlich wieder in Sommerurlaub können.
Wahnsinn, oder? Und den Kindern sagst du hier.
Aber Kinder müssen aufholen.
Ja, das ist ein Wahnsinn. Margarete Stokowski hat geschrieben, Deutschland hasst Kinder. Also sie hat das bewusst polemisch formuliert. Nicht Deutschland als die Deutschen, die würden alle sagen, dass sie, also die wenigsten würden sagen, ich hasse Kinder, aber Deutschland als Staat kann mit Kindern einfach nicht viel anfangen. Das ist ein echtes Problem und es ist in diesem Land schlimmer als in anderen. Das ist
aber ich gebe dir natürlich recht, dass man nicht unbedingt Kinder haben muss, um eine kinderfreundliche Politik zu machen, aber es kann natürlich nicht schaden, wenn du eine Politikerin gehabt hättest, wie Annalena Baerbock oder auch jemand anders, das muss man jetzt ja gar nicht konkret an ihrer Person festmachen, die aber 2 Kinder zu Hause hat und sozusagen aus eigener Anschauung weiß und sieht, was für Probleme Homeschooling bei Kindern verursachen kann, welche Bedürfnisse da entstehen und das nicht alles aus irgendwelchen Zeitungsartikeln oder wissenschaftlichen Aufsätzen, sondern aus dem eigenen Erleben zu Hause mitbekommt. Und das kann ja nicht schaden.
Eigenes Erleben verändert immer das Weltbild. Ich glaube aber, dass sozusagen Jugendliche und Kinder in diesem Land nicht einfach nur, dass nicht unsere Kabinettsmitglieder mehr Kinder brauchen, sondern dass Kinder insgesamt, Jugendliche vor allem, mehr Macht brauchen in diesem Land, um Gehör zu finden. Also da bin ich zum Beispiel schwer fürs Wahlalter mit 16 Jahren, solche Sachen. Wenn Kinder und Jugendliche in diesem Land mehr Macht hätten und mehr Gehör fänden, wäre das, glaube ich, eine gute Sache. Ne? Ich glaube, um noch einmal zurückzukommen auf Annalena Baerbock, weil ich das so interessant fand. Die hat ja mal bei uns, bei der HAZ gearbeitet. Bei der Schülerseite Zisch. Vor 21 Jahren. Und ich habe tatsächlich mal ins Archiv geguckt, was sie so geschrieben hat. Vor 21 Jahren. Ich habe eine kleine Meldung mitgebracht. Aus dem Februar 2000. Annalena Baerbock, ich glaube 19 oder 20 Jahre alt, hat auf der in der Schülerredaktion Zisch der Hannoverschen Allgemeinen, wo wir ja beide auch früher gearbeitet haben, hat sich selbst vorgestellt. Soll ich das mal kurz vorlesen?
Bitte.
Also Annalena Baerbock, 19 Jahre alt, schreibt, eine von uns, also die stellen sich da alle vor, sie schreibt, ich mag Schule, Fußball und meine pinke Hose, was keiner versteht. Aber auf der Humboldt-Schule gibt es ganz viele nette Leute, etwas maskulin ist auch gut und für mich ist die Welt meistens rosarot, deshalb die Hose, ne? Bisschen euphorisch, ich weiß, doch fröhlich lebt sich's besser, bis einem das Lachen vergeht. Aber mit Hektik, Essen, Trampolinspringen, Brötchen verkaufen, Freunden, Kinderliedern und natürlich Artikel schreiben, kann dieser Zustand ja nicht lange andauern. Ansonsten rede, telefoniere, lache ich laut, gerne und viel und trauere dem Abi entgegen. Um den Abschiedsschmerz zu tilgen, werde ich dann wohl erstmal in den Urlaub fahren müssen. Interrail, die Züge sind nämlich so schön rot. Annalena Baerbock. Da ist all das drin von damals, was die Generation heute jetzt gerade nicht erleben kann.
Ja.
Trampolinspringen,
genau.
Kinderlieder, Freunde, Abi, Interrail.
Ich muss wohl denn mal Urlaub machen.
Ja, genau, und ich muss denn wohl mal Urlaub machen. Und dann hat sie noch geschrieben, dass sie, wie sie auf dem Campingplatz Urlaub gemacht hat, 6 Mark für jede Person, jedes Zelt, eingemummelt in den Schlafsack unter Luftmatratzenpalmen und mit einem Glas Bacardi-O-Saft in der Hand kann man auch mal ganz in der Nähe die Beine baumeln lassen. Bacardi-O-Saft, da war sie aber schon 19, muss man sagen, war sie volljährig. Also das ist okay. Das, das war Annalena Baerbock vor 21 Jahren als Schüler, sozusagen Schüler, freie Mitarbeiterin in der Schülerredaktion. Sehr lustig.
Sehr schön, sehr schön. Das ist ein schöner Fund. Ja, ich wollte zum Abschluss auch noch ganz kurz zu ihr was sagen. Also ich fand jetzt auch bei unserer Diskussion und wie wir jetzt eben sozusagen die Sachen, die bisher über sie gesagt wurden, ausgewertet werden, auffällig, dass halt bei ihr sehr, sehr viel über Äußerlichkeiten, ja, Bedingungen und so weiter, auch das Muttersein und ja, so genau, gesprochen wird. Das ist natürlich, weiß ich selber, in der Mediendemokratie auch wichtig. Aber ich habe neulich auch, ich weiß nicht mehr wo, so ein Kanzler, das war noch vor der Entscheidung, ob jetzt Habeck oder Baerbock zur Kanzlerkandidat aufgestellt wird bei den Grünen. Da waren so verschiedene Kategorien und da war sowas auch wie sind sie charmant und wie trägt, ja, ja, also so, das sind so Sachen, wo ich denke, das ist klar wichtig in der Mediendemokratie, aber es wäre einfach gut und wichtig, wenn wir jetzt anfangen, über inhaltliche Dinge zu sprechen, über die inhaltliche Ausrichtung der Grünen, über die inhaltliche Ausrichtung von Herrn Laschet und von Herrn Scholz und darüber zu diskutieren, wer da vielleicht die besten Lösungen für die Postpandemiezeit hat, für die Klimawandel, für die soziale gesellschaftliche Transformation, die ökologisch-ökonomische Wende. All das sind ja wichtige Themen der Zukunft. Und dann ist es am Ende auch tatsächlich egal, ob sie es auf die Reihe kriegt, ihre zwei Kinder, also Kinder und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Ja. Das ist dann am Ende, finde ich, ihre persönliche Aufgabe und nicht die Frage, über die wir uns Gedanken machen müssen.
Weißt du, den Grünen wird ja immer vorgeworfen, sie sei eine Ein-Paar-Themen-Partei. Weißt du, wie viele Themen Annalena Baerbock auf ihrer Homepage anreißt? Sag mal eine Zahl.
Weiß ich nicht, 30.
98. Von 98 Themen, von A wie Abgasskandal über E wie Entwicklung ländlicher Räume bis Z wie zivile Krisenprävention. Das ist so ein ABC, haben die da gemacht mit den Themen von Annalena Baerbock, also von den Grünen. Ja. Und nur für die Buchstaben O, Q, X und Y haben die nichts gefunden. So, alle anderen sind vertreten. Obwohl, mit O müsste es eigentlich was geben.
Osaf Bacardi. Nee, was war es eben?
Bacardi, Otterschutz oder so. Europa.
Europa.
Olaf Scholz verhindern.
Oh.
Ja. Weißt du, wer Zweifel an der Kanzlertauglichkeit von Annalena Baerbock angemeldet hat?
Friedrich Merz.
Natürlich. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wenn der Merz glaubt, die hätte nicht das Zeug dazu, dann kann die das im Herbst tatsächlich werden. Dann hat sie wirklich gute Chancen.
Ich fand da tatsächlich die Entgegnung, ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, von Markus Söder, auf die Kritik von Merz. Merz hat ja irgendwie gesagt, die bayerische CSU, die muss jetzt bei der Bundestagswahl muss 40%, über 40% holen. Und da hat Söder gesagt, also er ist sehr, sehr dankbar für Hinweise und Tipps von Friedrich Merz. Und er könne ja mit seiner praktischen Politikerfahrung, vor allen Dingen aus den 90er Jahren, heute noch große Hilfestellung. Das fand ich sehr souverän, ironisch abmoderiert. Absolut. Ja, ich finde auch, wenn Friedrich Merz irgendwas sagt, dann
so, wir kommen zur nächsten
ist das
Frau.
Gegenteil richtig. Zur nächsten Frau? Welche haben wir denn? Welches Thema haben wir denn jetzt?
Billie Eilish. Billie Eilish hat sich gerade für die britische Ausgabe der Vogue fotografieren lassen. Und zwar in einer Optik, die man so bisher nicht von ihr kannte. Sie hat sich ja bisher immer gezeigt, eher in sackähnlicher Verkleidung, auch vorsätzlich, um sich sozusagen nicht über Äußerlichkeiten definieren zu lassen.
Man sagt Baggy-Kleidung.
Das, ich habe das jetzt mal eingedeutet für unsere älteren Hörer.
Aber Baggy-Kleidung klingt modern und
ja, komisch, ne? Aber so. Sackklamotte ist dann wieder. Sie sagte, niemand kann sich eine Meinung bilden, weil sie nicht gesehen haben, was drunter liegt. Deshalb trage ich weite, schlabberige Kleidung. Niemand kann sagen, sie hat einen flachen Hintern oder sie hat einen fetten Arsch. Niemand kann solche Meinung haben, weil sie das nicht wissen. Das ist jetzt vorbei. Sie hat sich also jetzt in der Vogue halt in einer sozusagen als im Stil der in der Ästhetik der Pin-Ups aus der Mitte der 90er der 20er des 20. Jahrhunderts gezeigt, so ein bisschen mit Korsett und du hast die Bilder gesehen. Das heißt Strumpfboots in Dessous, ja, im Bodysuit und so, genau. Und das hat doch viele überrascht. Und manche fragen, ist das jetzt ein Ausverkauf? Ist das eine Befreiung? Ist das eine Provokation? Oder ist das alles scheißegal, weil eine junge Frau einfach macht, worauf sie Bock hat und gut ist? Kann ja auch sein. Ist wahrscheinlich, für mich ist das die wahrscheinlichste Antwort. Hat sie einfach Bock drauf? Sie sagt ja auch, mein Ding ist, ich kann machen, was auch immer ich will. Und da hat sie natürlich vollkommen recht. Hat dich das irritiert? Haben dich diese Bilder irritiert, wenn du daran denkst, wie sie sich vorher inszeniert hat? Denn dass sie sich inszeniert, ist ja kein Zweifel.
Ja, also auch wenn ich immer so ein bisschen vorsichtig bin als mittelalter Mann mich jetzt.
Alter, über, also man muss schon alter Mann sagen, glaube ich, inzwischen.
Als alter Christian. Mann über, ja. Genau. Na, du bist jetzt ja wieder älter als ich. Seit dem 8. Mai.
Ach ja, ach so, ist man dann immer älter dann wieder.
Dann
ach
ist
so.
Man älter, ja.
Siehst du, verrückt.
Ja, nein, sich genau. Was heißt irritiert? Es war natürlich, es war ein Bruch mit ihrer Optik, was ich finde, also es sind zwei Dinge, finde ich, wichtig. Erstens, sie ist jetzt 19, das heißt, und sie ihren ersten Hit Ocean Eyes hatte sie mit 13. Also muss man auch einfach sagen, sie hat sich als Kind und Jugendliche, glaube ich, von den Blicken von Erwachsenen einfach geschützt, indem sie diese Kleidung getragen hat. Nun ist sie 19, sagte in dem Interview auch, ich fühle mich jetzt als Frau irgendwie. Und das ist ja schon mal ein Altersunterschied. Also und, eine Frage, in welchem Alter steht man im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Und das Zweite ist, dass ja nicht die, also was sie ja verhindern möchte, ist, dass über ihren Körper, wollte bisher, ist, dass über ihren Körper gesprochen wird. Das hast du ja zitiert. Und jetzt gibt es dieses Foto und das Erste, was alle machen, ist, über ihren Körper zu sprechen. Aber man kann ja auch die, oder sollte, finde ich, die Frage stellen, ob nicht einfach jede Frau oder überhaupt jeder Mensch, aber meistens geht es dabei ja um Frauen, einfach mit frei sein können, mit ihrem Körper zu machen. Also was sie wollen, nämlich also eine Autonomie über ihren Körper zu haben und dann zu sagen, ich zeige ihn jetzt halt so, wie sie ihn jetzt gezeigt hat und vorher wollte ich ihn nicht zeigen und die nächsten 3 Jahre weiß ich nicht, was sie damit macht. Vielleicht läuft sie weiter in Baggy Pants oder sie, das ist ja ihre Entscheidung und nichts, finde ich, was die Öffentlichkeit bestimmen darf.
Das stimmt.
Und das ist jetzt ja schon wieder der Fall. Dass durch die Kritik sie schon wieder in eine Ecke gestellt wird.
Wieso Kritik?
Naja, also es gibt ja schon kritische Stimmen. Es gibt kritische Stimmen, die gesagt haben, du hast dich jetzt für Geld, hast du deine Ideale verraten. Du machst es nicht und jetzt kriegst du die Kohle von der Vogue und jetzt machst du das doch. Also das ist ja schon deutlich Kritik, die geäußert wurde. Und sie hat ja auch sich indirekt zumindest schon wieder bemüßigt gefühlt, sich äußern zu müssen zu dieser Kritik. Und das ist schon wieder eine Diskussion, finde ich, die eigentlich ihr Recht gibt, egal ob sie jetzt weite oder enge Klamotten anhat. Frauen müssen die Autonomie haben, ihren Körper zu zeigen, wie sie wollen. Das könnte das politische Statement dieser Fotos sein von Billie Eilish.
Das ist sicher richtig und das unterschreibe ich auch genauso. Und ich habe auch gar kein Aber. Ich sage nur, dass Billie Eilish natürlich mit einer solchen Debatte rechnen muss. Sie hat gesagt, sie hatte Zeit für was Neues. Und natürlich ist das ein Bruch mit ihrem vorherigen Ich. Es ist vollkommen okay, nicht mit ihrem Ich, aber mit ihrer sozusagen, mit ihrer Inszenierung. Natürlich ist das vollkommen in Ordnung. Und ich finde, darin gibt's auch nichts zu kritisieren. Ich wundere mich nun nicht so sehr über die Debatte, die jetzt läuft. Weil das natürlich in dieser auf Äußerlichkeiten fixierten Gesellschaft immer noch so ist, dass man genau auf sowas reagiert. Weil Äußerlichkeiten auch viel leichter zu erkennen sind als Innerlichkeiten. Die Entschlüsselung von Innerlichkeiten ist viel, viel schwieriger als die Entschlüsselung von Äußerlichkeiten. Und das macht es natürlich leicht zu sagen, der sieht komisch aus, der muss auch komisch sein. statt zu sagen, der ist komisch, warum sieht denn der so normal aus? So, also das ist, der umgekehrte Weg ist viel schwieriger in der Entschlüsselung. Deshalb ist ja die Gesellschaft so auf Äußerlichkeiten fixiert, weil es so schön einfach ist, weil es einem das so schön leicht macht, Leute in eine Schublade zu stecken. Und weil du sozusagen sofort drei Argumente sichtbarer, für jeden sichtbarer Argumente hast, warum derjenige oder diejenige nur so oder so sein kann, schließlich hat sie ja die oder die Hose an oder eben nicht. So, und das, ich finde das eigentlich ganz, ganz schön und ganz fruchtbar, dass jetzt anhand dieser Bilder und dieses Bruchs eine solche Debatte wieder mal entsteht. Denn es bringt doch, finde ich, den einen oder anderen auf den Gedanken, genau was du gesagt hast, dass es komplett komplett individuelle Entscheidung ist, wie man sich zeigt und vor wem man sich wie zeigt. Aber natürlich ist es, wenn Billie Eilish das tut, als Stilikone und als Vorbild für so viele, Stimme der Generation und was weiß ich, ist es natürlich ein Politikum. Natürlich ist es ein Politikum. Es kann gar nicht anders sein. Es sollte keines sein. Es sollte Privatsache sein. Aber nichts, was Billie Eilish tut, ist Privatsache. Und das ist das Problem so ein bisschen, ne?
Ja. Ja, aber wie du ja schon richtig sagst, es stößt eine Debatte an, weil wenn man jetzt, natürlich kann man sagen, sie darf sich, egal jetzt sie oder wer auch immer, darf sich über so eine Debatte und solche Reaktionen jetzt nicht wundern, dass es da Kritik gibt und dass sie nach Äußerlichkeiten beurteilt wird. Der Umkehrschluss wäre ja, ich möchte so eine Debatte nicht, also zeige ich mich in dieser Kleidung nicht, was wiederum bedeuten würde, dass sie nicht autonom entscheiden kann, sondern sich von einer antizipierten Debatte leiten lässt und sagt, nee, also darf ich jetzt ja nicht machen, ich trage weiter meine Baggy Pants. Und das aufzubrechen mit so, also, und das ist dann leider manchmal bei Debatten so, dass man dann einen schmerzhaften, sage ich jetzt mal, einen solchen oder provozierenden Schritt machen muss. Den hat sie jetzt getan, also provozierend in dem, also schmerzhaft ist er hoffentlich nicht, aber provozierenden und auch auf die Gefahr hin, dass manche Fans wie jetzt sagen, ach, jetzt hast du dich doch verkauft. Aber sie stößt damit eine Debatte an und das ist gut.
Das ist ja auf jeden Fall gelungen und ich sag mal so, immer noch lieber Billie Eilish in Dessous als Olaf Scholz. So, das nur am Rande. Der würde auch eine Debatte anstoßen. Jetzt kommst du mit deiner absoluten Toleranz und sagst, wenn Olaf Scholz entscheiden würde, er möchte gerne in Dessous auftreten, ist das seine persönliche Entscheidung und da soll keiner drüber urteilen. Es steht jedem frei, das anzuhaben, was er möchte, auch Olaf Scholz. Oder was kommt jetzt?
Ja, also
das wolltest du sagen.
Ich freue mich darauf, wenn Olaf Scholz nach solchen Fotos Billie Eilish zitiert mit den Sätzen, ich liebe die Bilder und habe es geliebt, dieses Shooting zu machen. Mach was immer du willst, wann immer du willst, scheiß auf alles andere.
Sagt Olaf Scholz.
Sagt Olaf Scholz beim Bundesparteitag in Dessous.
Sehr gut.
Warum
macht
nicht?
Macht mich nicht.
Mach dich locker, Imre. Nein.
Ich mach mich total locker. Olaf Scholz soll doch tragen, was er will. Ist mir doch egal. Ich mach mich doch
locker. Hauptsache keine Verantwortung.
So.
Entschuldigung. Nein, genau, das ziehe ich natürlich zurück. Das war ein blödes Wortspiel. Imre, ganz anderes Thema jetzt. Sommerurlaub. Ja. Hast du schon irgendwas gebucht?
Sommerurlaub. Das ganze Land redet über Sommerurlaub. Wir haben Pandemie, aber es gibt eigentlich nur zwei wichtige Themen. Wann können wir wieder grillen und wann können wir wieder über einen Brenner nach Süden knattern? Das ist ja erstaunlich, finde ich. Der deutsche Sommerurlaub, ein nationales Heiligtum.
Ich hab nur ein Thema, Imre.
Ja?
Wann kann ich wieder im Süden grillen?
Ja, ganz genau. Es ist tatsächlich erstaunlich. Ich glaube, der Sommerurlaub hat eine mystische Bedeutung für dieses Land. Das ist Reiseweltmeister Deutschland, das kommt ja nicht von ungefähr und es ist erstaunlich, finde ich, welche Dringlichkeit dieses Thema doch hat. Ich kann das gut verstehen und ich will das auch nicht kritisieren, aber man kann das zur Kenntnis nehmen, dass das echt wichtig ist für viele, wegfahren zu können. Natürlich hat das was mit der Tatsache zu tun, dass wir alle im Leben ein bisschen angepflockt sind gerade, so wie eine Ziege oder so. Ich glaube aber, dass dieser Sommerurlaub, wo fahrt ihr denn dieses Jahr hin? Habt ihr schon gebucht? Na, wir sind aber noch 2000 Kilometer weiter weg. So, da ist es auch bestimmt schöner, weil es ist ja weiter weg. Dass das eine Riesenrolle spielt. Erstaunlich große Rolle. Also die Möglichkeit des Sommerurlaubs sorgt, glaube ich, dafür, dass die Stimmung im Land im Moment besser ist als die Lage.
Ja, da gebe ich dir recht. Das ist auf der einen Seite natürlich eigentlich immer gut, weil es ja auch eine psychologische und auch kollektivpsychologische Ebene in dieser ganzen Pandemie gibt. Ich sehe da auch ein bisschen eine Gefahr, weil Ja, weil der Fall natürlich tiefer ist, wenn dann die nächste Enttäuschung kommt, weil vielleicht eine Mutation hier wieder landet, die dann wieder Einschränkungen.
Aber wir haben immerhin Fällen gehabt.
Aber ja, wenn wir sie dann haben, ist umso besser. Also wenn die Mutation erst nach dem, das wäre auch ganz gut, wenn die Mutation sozusagen sich an den deutschen Sommerferien
orientiert. Das finde ich, das kann man auch erwarten. Das kann man erwarten von so einer Mutation.
Ne, aber das stimmt schon, der deutsche Sommerurlaub ist schon. Auch im Vergleich zu anderen Ländern. Ich meine, es gibt auch andere reisende Länder, aber es gibt natürlich auch andere, die sagen, nee, ich bleib hier im Land, ich fahre, so wie es früher war im 19. Jahrhundert, ich fahre von München an Starnberger See. Das war dann ja auch schon. Ja, damals. In unserer
Jugend. Du erinnerst dich noch gut. Also Menschen fahren im
Genau, aber das ist natürlich
60 Mal im Leben fahren die in Urlaub im Schnitt, habe ich geguckt.
60 Mal?
Im Durchschnitt. Das ist so ungefähr, ja, also einmal im Jahr, wenn man nicht so alt wird, das ist so der Durchschnitt. Man geht 300 Mal ins Kino, besucht 40 Opern, ist 1,6 Mal verheiratet, hat 3 Knochenbrüche, 2 Steuerprüfungen und wartet 32 Mal, bis die Kassiererin die Bonrolle ausgetauscht hat. Das ist die Statistik. Und
wie oft mit
60
der
Mal. Zwei, das ist Quatsch. Der letzte Punkt war Quatsch. 32 Mal. 60 Mal fahren wir sozusagen in unserem Leben im Durchschnitt im Urlaub, in den Urlaub.
Das heißt, aber umgerechnet, jeder 20. Urlaub ist mit Knochenbruch.
Ja, genau.
Statistisch.
Und ungefähr bei der Hälfte der Urlaube warten wir, bis die Kassiererin die Bonrolle ausgetauscht hat.
Ja, das, statistisch. Das ist statistisch wichtig. Dann würde ich sagen, muss man eigentlich hoffen, dass sozusagen dann die Bonrolle ausgetauscht wird, wenn man einen Knochenbruch hat.
Richtig, weil man dann sowieso nicht,
sozusagen
weil man dann
zwei Kalamitäten auf einmal hat im Urlaub.
Ich finde schön, dass du das schöne alte Wort Kalamitäten nochmal eingebaut hast. Warum funktioniert, finde ich das?
Ja, du, das ist ja, wenn man wie ich im 19. Jahrhundert groß geworden ist, dann passiert das manchmal noch. Ich habe ein schönes Zitat gefunden bei einem von mir sehr verehrten Historiker, Valentin Gröbner, der auch viel über Tourismus und Reisen geschrieben hat. Da habe ich das Zitat gefunden, Ferien, ich lese mal langsam, ne? Ferien sind imaginäre Stillstellungen der Zeit durch Bewegung.
Ja, das ist interessant.
Ferien sind imaginäre Stillstellungen der Zeit durch Bewegung. Also wir fliehen aus der Zeit, wir möchten die Zeit, diesen ganzen Alltagsfluss, Arbeit, nervende Mitmenschen unterbrechen. Wir möchten die Zeit stilllegen. Aber das machen wir nicht, indem wir uns selbst auch stilllegen, sondern wir müssen irgendwo anders hinfahren dafür.
Ist es nach Einstein nicht sogar auch so, wenn wir uns in Lichtgeschwindigkeit bewegen würden, stünde dann nicht die Zeit auch still?
Ja. Warte mal jetzt. Ja, bestimmt.
Doch, natürlich. Ich glaube, es ist so, ne?
Das
können wir jetzt nicht klären.
Das können wir nicht klären, weil... Ja. Richtig. Und also, ich weiß auch nicht, so schnell kann man auch nicht verreisen.
Bewegung und Entfernung sind natürlich das große Thema beim Reisen und sozusagen den Alltag verlassen. Also ich hab mal nachgeguckt, also dieses Symbol für den deutschen Sommerurlaub ist für mich der Shell-Atlas. Der Shell-Atlas, der ja heute keine große Rolle mehr spielt wegen Google Maps. Aber der war mal so wichtig, das fand ich so lustig. 1952 hat Meyers geografischer Verlag hat die Firma Volkswagen gebeten, das Handschuhfach im Golf zu vergrößern, damit der Shell-Atlas da reinpasst. Und das hat Volkswagen auch tatsächlich getan. Die haben also dann in der nächsten Auflage des Autos das Handschuhfach vergrößert, damit der Shell-Atlas da reinpasst.
Das ist lustig.
Der hat jetzt auch schon 71 Jahre auf dem Buckel. Und es sind wirklich sehr schöne Sätze im Shell-Atlas. Im Shell-Atlas steht, unter Länderinformationen hat Großbritannien stand eins der schöne Satz, landschaftlich besonders interessant Schottland. Das hat mir gut gefallen. Das ist so lustig. Und der Shell-Atlas ist wirklich eine Fundgrube für nicht nur für Autokennzeichen und so, sondern es ist wirklich schön. Hannover leidet unter starken Kriegszerstörungen, steht da. Ist richtig. Es ist total richtig. Und
ja, ist aber nur zum Teil richtig. Aber das wäre jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, ob das so wichtig ist. Es sind ja auch viele Zerstörungen dann durch den Umbau als autogerechte Stadt.
Oh ja, Die zweite Zerstörung Hannovers.
Richtig. Ja. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, jetzt keine Hannover-Stadtgeschichte hier machen.
Nein, das machen wir auch nicht. Also es ist jedenfalls so, dass es die Deutschen einfach eine Sekunde nach dem Ausstempeln sofort auf die A7 zieht, auf dieses blasenflackende Asphaltmonster. Das ist einfach so, dass das muss einfach sein, nach 8 Stunden rumsitzen im Büro musst du einfach bei 56 Grad im glühenden Fiat Punto sitzen und nach Süden knattern. Das muss einfach so sein und dann irgendwo in so einem Hotelbett liegen, sofort, wo in der Matratze 8 Kostbarkeiten lauern. Weißt du, so, das ist einfach, das ist tief im System verankert. So.
Ja.
Ne? Und Papa im Heeresführermodus und zack auf die Autobahn, in die Terra Incognita Süden. Ja.
Ja.
Dahin, wo alles anders ist, wo Spürsinn, Kampfeslust und Erfahrung gefragt sind. Das ist tief, das muss sein. Das ist einfach. Einmal über die Sanifair-Mafia schimpfen.
Ja.
Und das muss alles.
Oh, da gibt es übrigens. Entschuldige, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, wenn ich dir noch einen Lektüre-Tipp geben darf, wo du das gerade sagst, Sanifair. Es gibt ein ganz wunderbares Buch von Florian Werner über Raststätten. Und zwar hat er sich hier in Garbsen Nord, was ja hier auch ganz in der Nähe ist. Eingemietet, also das wusste ich gar nicht, ich bin dann aber irgendwann mal hingefahren daraufhin und es ist tatsächlich so, man kann da übernachten, da gibt es Zimmer.
Ist das traurig? Ja.
Und
nein, ich weiß.
Mhm. Und er hat sich da eingemietet und hat über die spezielle Raststätte Garbsen Nord mit Leuten dort gesprochen, aber halt auch über Raststätten, das Raststättenwesen allgemein sinniert. Und das ist ein ganz, ganz wunderbares kleines Büchlein.
Raststätten sind die schäbigen Kathedralen der deutschen Mobilität. Das ist ein Symbol für das deutsche unterwegs sein wollen, aber trotzdem bitte Pumpernickel und Ketchup zur Hand. Das ist ein ganz wichtiger Ort im deutschen Kollektivbewusstsein, eine Raststätte.
Ja.
Und ja, wie soll ich sagen? Da kriegst du auch, also allein die CD-Ständer in der Raststätte sind ja immer, was weiß ich, Fußball im Originalton seit 1963. Das ist ein sehr wichtiger Ort und ich glaube, dass sich wieder an diesem Ort aufhalten zu können, vielen Leuten doch sehr, sehr wichtig ist. Alle meckern und schimpfen über die Raststätte, aber im Grunde wollen sie wieder an dem Bollchenständer drehen. Und im Grunde wollen sie auch wieder dieses Schnitzel-Pommes-Ding da und so. Das ist einfach wichtig. Und die Illico von Kürti CD kaufen für die letzten 200 Kilometer noch und so.
Ja.
Das ist
Achtung, letztes Schnitzelbrötchen vor der italienischen Grenze.
So sieht's aus.
Apropos, Imre, da muss ich sagen.
Ja, bitte.
Ich würde jetzt gerne mal aus diesem Podcast hier ausstempeln und auf die A7 und ab ans Meer.
Ah, das machen wir jetzt, Christian. Jetzt gleich.
Das
direkt ausstempeln und zack auf das blasenschlagende. Genau.
Hauptsache, so machen wir das. Fahren nicht zusammen, Imre.
Nein.
Und hören uns Autos. In 14 Tagen wieder.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und
diese Ausgabe.
Diese Ausgabe, genau, von Start Sex Arm, dem Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Es verabschieden sich am Mikrofon Christian Thiels.
Und Imre Grimm. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.